über Entwicklungen in der Kirchengeschichte, über Versuch und Irrtum, über Kirchengemeindestrukturen, die gelungen sind, andere, die eine Zeit lang gelungen sind, dann zusammengebrochen sind, über Reformation und Reformationchen und so weiter. Und mir ist da einiges aufgegangen bei, was man aus der Geschichte, aus der Kirchengeschichte, aus der Geschichte der Gemeinde Gottes lernen kann. Ich glaube, da kann man viel mehr lernen als heute aus den modernen Gemeindeaufbauliteraturen. Ist mein persönliches Fazit so aus dieser Zeit. Und ich habe auch mich mit Kirchenvätern beschäftigt, die schon ein bisschen länger tot sind. Zum Beispiel Thomas von Aquin, von dem ihr gerade hier einen Auszug aus einem Gebet habt. Der ist vor 800 Jahren geboren worden, also schon ein paar Tage her. Aber es hat an Aktualität eigentlich nichts verloren. Und der Thomas von Aquin war wirklich ein begnadeter Theologe, ein begnadeter Autor. Ich kann also nur empfehlen, im Internet findet ihr alles Mögliche von denen an Schriften. Das braucht man nicht mal als Buch kaufen. Gibt's überall und am Antiquariat. Es ist wirklich hochinteressant, was dieser Mensch schon damals geschrieben hat. Wo wir heute in der modernen Literatur plötzlich wieder Parallelen finden. Also es ist nichts Neues unter der Sonne. Ist alles schon mal da gewesen. Nur ein bisschen anders formuliert im Grunde. Ja, und dieses Gebet ist ein Auszug nur, das Gebet ist viel länger. Das möchte ich uns gerade mal vorlesen, so wie ihr es auch vor euch habt auf dem kleinen Zettel. Verleihe mir, Herr, verleihe mir, allmächtiger Gott, dass ich alles, was dein Wille ist über mein Leben, umsichtig erforsche, wahrhaftig erkenne und vollkommen erfülle. Ordne mein Leben so, wie es dir zur Ehre und mir zum Heil sein kann. Ich bewege dieses Gebet schon sehr, sehr lange. Von daher bin ich da vielleicht ein bisschen tiefer drin und vielleicht überlegst du gerade noch, was hat denn das jetzt eigentlich zu bedeuten oder was soll mir das jetzt hier eigentlich sagen? Ich denke, wenn man dieses Gebet liest, vor allen Dingen auch in der ganzen Länge, dann kann man erkennen, dass hier ein Mensch spricht, der tatsächlich für sich erkannt hat und der es wagt, über sein Leben auszusprechen, mein ganzes Leben soll dir, Gott, gehören. Mein ganzes Leben mit all seinen Facetten, mit allem, was da drin ist, soll dir gehören. Ein Mensch wagt das so zu formulieren, dass er sagt, mein Leben soll von dir geprägt und gestaltet werden. Und darin finde ich Erfüllung. Und zwar komplette Erfüllung. Nicht nur ein bisschen Erfüllung. Es ist nicht nur das Sahnehäubchen auf meinem Leben und alles andere ist dem untergeordnet und das regle ich schon selber und meine berufliche Erfüllung oder meine partnerschaftlichen Erfüllung, das kriege ich schon selber irgendwie hin. Nein, er sagt, das ganze Leben ist von Gott durchdrungen. Jetzt kann man ja mit so einem Gebet, mit solchen Texten auf zweierlei Weise umgehen. Man kann sagen, wow, das ist große Literatur, Thomas von Aquin, toller Autor, was ich vorhin schon erwähnt habe, lohnt sich zu lesen. Und dann philosophiert man da ein bisschen drüber. Und dann ist man fertig damit. Dann kann man sich vielleicht noch so einen Ausschnitt einrahmen und irgendwo an die Wand klatschen. Oder es gibt vielleicht auch als Poster, weiß ich gar nicht, ob es von Thomas von Aquin so Poster bei Carvul gibt. Die haben ja alles Mögliche drauf gebraten. Zu jedem Sonnenuntergang einen nicht passenden Text und so. Aber das gibt's bestimmt auch. Da kann man solche Worte nehmen oder man kann eben da anders mit umgehen. Man kann nämlich in Stocken geraten, wenn man sowas liest und fragen, ja, kann das denn wirklich so sein? Kann das wirklich so sein? Könnte ich dieses Gebet für mich persönlich wirklich nachsprechen? Oder komme ich dann doch irgendwo ins Schleudern? Kann ich das so formulieren, dass ich sage, ich sehe die Erfüllung meines Lebens darin, dass mein Leben wirklich vollkommen zu 100% in die Hand Gottes kommt und das Beste, was mir passieren kann, ist, dass er meinen Alltag gestaltet. Sehe ich in der Hingabe an Gott meine Lebenserfüllung? In den letzten 60, 70 Jahren haben wir in unserer Gesellschaft erlebt, dass eigentlich etwas ganz anderes Vorrang hat und dass man wo ganz anders Erfüllung sucht. Wir haben über 50 Jahre hinter uns, seit die sogenannten 68er-Bewegung unsere Gesellschaft mit ihren Gedanken versucht hat zu prägen und umzugestalten. Und das Thema dieser Bewegung, ja, das war auch Erfüllung. Aber die Erfüllung in der Selbstverwirklichung und in der Befreiung von allem, was einem da so umgibt und was Druck macht, Befreiung von Religion und von Kirche und ja, am besten ja auch von Staat und so. Die wollten ja gar nichts mehr dann haben, die wollten ja nur noch frei sein. Aber nicht Hingabe an Gott, sondern Selbstverwirklichung. Das ist denn der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Da ist auch von Hingabe die Rede, ja. Aber von Hingabe, ja, an ein Programm der Befreiung und der Selbstverwirklichung. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Ein Thema dieser Selbstverwirklichung und der Befreiung war ja die sogenannte sexuelle Revolution. Also James Bond kann man ja heute zu bester Kinderstundenzeit im Fernsehen überall gucken oder im Internet. Diejenigen, die noch ein paar Tage älter sind, die können sich vielleicht noch dran zurückerinnern, wie man über diese Filme dachte, als sie vor Jahrzehnten auf den Schirm kamen. Heute guckt man sich Liebesgrüße aus Moskau. Die müsst ihr euch nochmal gucken, was da alles drin vorkommt in diesem Film. Der kommt von 1963. Man guckt sich den an und man verzweifelt schier, weil man sich fragt, wo war jetzt bloß das Problem an dem Film? Wo war das Schwierige? Wo war das Bösartige? Wo in unseren Gemeinden auch vorgewarnt worden ist, diese Filme sich bloß nicht anzuschauen. Da hat sich was gedreht. Da sind wir inzwischen schon ganz andere Dinge gewohnt. Und ich weiß nicht, was bei euch so alles im Fernsehen zu Hause läuft. Aber vielleicht ist es auch mal dran zu gucken, ist alles gut, was ich mir da anschaue? Oder bin ich da schon so abgestumpft, bin ich da schon so weg von, dass mich das alles nicht mehr trifft? Man muss nicht jeden Mist gucken. Und wir zahlen einen Preis. Wir zahlen in unserer Gesellschaft dafür einen Preis. Kindesmissbrauch, Kinderpornografie und andere Dinge, das sind nur die Spitze des Eisberges. Wir haben einen Preis zu zahlen. Für diese Art von Befreiung und von Selbstverwirklichung, darin spiegelt sich aktuell auch unsere Gesellschaft wider. Fazit bis zu dem Punkt. Wir haben also eine Geschichte hinter uns in den letzten Jahrzehnten, die eigentlich nicht so angelegt war, dass sie uns ermutigt hätte, unser Leben hinzugeben für Gott nach seinem Willen und nach seinem Wort zu fragen und schon gar nicht zu leben. Sondern wir sind andersherum geprägt worden. Und die spannende Frage ist, kann man denn das wirklich so leben, wie der Thomas das hier ausdrückt? Und wollen wir das eigentlich? Das ist immer eine Frage des Wollens. Man kann ja viel im Kopf haben, man kann ja viel philosophieren, aber will ich das denn überhaupt? Das ist eine Willensentscheidung, Hingabe an Gott als Lebenserfüllung. Und wie kommt dann Thomas von Aquin dazu, solch ein Gebet überhaupt zu formulieren? Ich denke, wenn man das Neue Testament liest und gerade jetzt in dieser Zeit die Passionsgeschichten, die wieder kommen, wird das überdeutlich, dann ist Hingabe immer eine Antwort. Hingabe hat immer etwas damit zu tun, dass ein Mensch entdeckt, Gott hast den ersten Schritt auf mich zugemacht und jetzt antworte ich. Und das war das, was wir gerade in der Schriftlesung gehört haben. Darin ist die erschienen, die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eigenen Sohn gesandt hat. Damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt. Es ging nicht von uns aus. Sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm und versöhnte uns mit Gott. Gott ist die Liebe, steht da. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Thomas von Aquin beendet übrigens dieses Gebet, das steht auf einem Zettel jetzt nicht drauf, mit dem Satz, lass mich immer auf dich hoffen, liebreicher Gott meines Lebens. Lass mich immer auf dich hoffen, liebreicher Gott meines Lebens. Und da taucht eine Lebenserfahrung auf in dieser Formulierung, oder vielleicht muss man besser sagen, eine Gotteserfahrung. Denn hier hat ein Mensch erlebt, Gott lässt sich nicht von meiner Lieblosigkeit und von meiner Schuld zurückdrängen. Er liebt mich mit all dem, was unser Leben oft genug so schwer macht und so ungenießbar macht für uns selber und für andere. Gott lässt sich nicht abweisen. Auch wenn wir ihm oft genug die kalte Schulter zeigen. Gott liebt uns, weil er tiefer sieht und nicht will, dass wir in unserer Lieblosigkeit zugrunde gehen. Also Hingabe als Lebenserfüllung, das ist eigentlich sogar schon die Antwort. Antwort auf das, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Hingabe ist die Antwort des Christen auf die rettende Liebe Jesu. Die automatische Antwort eigentlich. Es dürfte eigentlich gar keine Frage sein, ob wir Hingabe leben wollen. Es ist automatistisch. Philipper 2. Ich habe heute bewusst mal auf die PowerPoint verzichtet, weil ich gerne mal möchte, dass ihr nur hört. Vielleicht macht ihr sogar mal die Augen zu, wenn ich diesen Text jetzt aus Philipper 2 lese, dass ihr den mal so ganz bewusst wahrnehmt. Ihr könnt dann zu Hause mal nachlesen, Philipper 2, 5 bis 11. Da schreibt Paulus, orientiert euch, an Jesus Christus. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, wörtlich, der in der Daseinsweise Gottes sich befand, bestand nicht auf seinen Vorrechten, hielt nicht gierig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden sich einmal alle beugen. Alle. Alle Mächte im Himmel. Alle Menschen. Alle Menschen. Auf der Erde und alle im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus war bereit, sein Leben hinzugeben. Hier sagt Paulus, dass Jesus Christus in diese Welt hineingekommen ist und dass er einen Preis bezahlt hat. Er verzichtete auf alles, was ihm rechtmäßig zustand. Er hat die Erbschaft komplett abgelehnt. Er wollte nichts mehr für sich behalten. Jesus gibt sich hin. Und er gibt sich nicht nur hin, er gibt sich sogar auf. Hingeben kann man noch als Mensch. Aber sich aufgeben, das können wir nicht. Zumindest nicht in dem Sinn, wie Paulus das hier meint. Jesus gibt sein Leben aus Liebe, um uns zu retten. Hingabe ist die Antwort auf diese Lebenserfahrung oder Glaubenserfahrung, dass ich begriffen habe, Gott hat mich in Christus so lieb, dass er bereit war, alles für mich zu opfern. Und deswegen hat Hingabe überhaupt nichts mit einem Muss zu tun. Du musst überhaupt nichts. Das geht jetzt an die, die gerade mit dem Appellohr gerade hier wieder sitzen. So ein Appellohr, ich muss ja wieder Hingabe und klapp die Ohren mal ein. Du musst gar nichts. Du musst nicht deine Bibel lesen. Du musst nicht eine Woche lang in Gebetskreise gehen. Musst du nicht. Du musst auch nicht in der Gemeinde mitarbeiten und deine Kraft und deine Zeit einsetzen. Musst du nicht. Du musst auch deine Gemeinde nicht unterstützen, finanziell oder sonst wie. Musst du nicht, echt nicht. Weil Hingabe nichts mit einem Muss zu tun hat. Ich denke an eine Frau, die erzählte, dass sie am Morgen mal keine Zeit hatte, in ihrer Bibel zu lesen. Ja, also eine ganz treue Bibelleserin. Jeden Morgen hatte sie sich eine Stunde Zeit genommen, Bibel gelesen. Und einen Morgen, da ging das aus irgendeinem Grund nicht. Und am Nachmittag hat sie sich den Arm gebrochen. Wer kann einen Zusammenhang feststellen? Sie konnte. Sie kam in die Frauenstunde. Das werde ich nie vergessen. Also ich als meiner Frauenstunde sowieso schon mal komisch. Aber ich werde nie vergessen, wie sie dann sagte oder fragte, ich habe da mal eine Frage, ihr Lieben. Hätte ich mir eventuell den Arm nicht gebrochen, wenn ich heute Morgen meine Bibel gelesen hätte? Was meint ihr? Hätte sie ihren Arm nicht gebrochen, wenn sie am Morgen die Bibel gelesen hätte und das nicht hat ausfallen lassen? Gibt es da einen Zusammenhang? Wenn Gott so wäre, wie die Frau das mit dieser Frage ausgedrückt hat, dann, ihr Lieben, käme keiner von uns jemals wieder aus dem Gips raus. Da würden wir uns täglich die Knochen brechen. Oder mindestens jeden zweiten Tag. Wir würden die alle mit Krücken rumrennen und im Rollstuhl uns treffen. Versteht ihr, Hingabe hat nichts mit Muss zu tun. Hingabe hat nichts damit zu tun, dass ich es mit einem Gott zu tun habe, der vor mir steht und sagt, ich habe hier einen Katalog von Forderungen. Und erst wenn du diese Forderungen entsprichst, dann kannst du dich freuen, denn dann hast du erfülltes Leben. Hingabe ist kein Muss. Wisst ihr, was Hingabe ist? Ich habe es gerade schon mal gesagt. Hingabe ist Antwort. Oder noch viel besser ausgedrückt, Hingabe ist Echo. Hingabe ist Echo. Ihr wisst alle, was ein Echo ist, ne? Hingabe hat damit zu tun, dass ein Mensch überwältigt ist von der Liebe Gottes. Und dann wird seine Hingabe zum Echo dessen, was Gott an ihm getan hat. Ich habe mal in einer Gemeindeordnung, nicht in unserer, in einer anderen Gemeindeordnung, das mal so gelesen. Unser christlicher Lebensstil wird sichtbar in der Hingabe an Jesus Christus, in der Hingabe an die Gemeinde Jesu und in der Hingabe an die Welt. Das fand ich faszinierend. Das sollte in jeder Gemeindeordnung stehen. Die haben dieses Stichwort Hingabe aufgenommen, aber Hingabe im Sinne eines Echos. Das sind Menschen, die haben Gottes Liebe in ihrem Leben erfahren. Und die haben entdeckt, Christus hat sein Leben hingegeben für uns und das Echo ist, nun wollen wir auch unser Leben hingeben für diesen Herrn. Nicht falsch verstehen. Du musst nicht am Kreuz für Jesus sterben. Auch für niemand anders. Das hat Jesus einmal gemacht, das ist ausreichend. Für alle ewigen Zeiten. Das musst du nicht. Also das wirklich Wichtige brauchst du schon gar nicht mehr machen. Hat Jesus gemacht. Thomas von Aquin betet, ordne mein Leben so, wie es dir zur Ehre und mir zum Heil sein kann. Dir zur Ehre und mir zum Heil. Wer sich angenommen weiß, der kann sich auch hingeben. Das hat dann gar nichts mit Enge und Gesetzlichkeit und mit Forderungen mehr zu tun. Ich werde nie vergessen, dass einer meiner Taberbrüder während der Ausbildung, der hatte so ein Auslandsjahr in Amerika und musste seine Verlobte in Marburg zurücklassen. Und irgendwann nach einem halben Jahr hat es ihn gerissen und dann hat er sich in den Flieger gesetzt, ganz spontan, und ist nach Frankfurt und Marburg und hat seine Verlobte besucht. Der hat es einfach nicht mehr ausgehalten. War das ein Muss? War das gesetzlich? Hat ihm das irgendjemand sagen müssen? Setz dich in den Flieger, besuch deine Verlobte. Also das hast du vielleicht mal eine Verlobte gehabt? Hat ihm das jemand gesagt? Nein, natürlich nicht. Was hat er gehabt? Was war das? Das war Hingabe. Das war Echo auf die Liebe zwischen den beiden. Wenn man liebt und sich geliebt weiß, dann ist man in der Lage, ganz viel einzusetzen für den anderen. Und ich wünsche uns, dass wir als Menschen, die von Gott geliebt sind, in der Lage sind oder werden, ganz viel für andere einzusetzen. Dass uns da viel zu einfällt. In dem Sinn, wie Paulus das im Römerbrief formuliert, einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Also, muss man ehrlich mal sagen, was Paulus alles so erlebt hat mit Gemeinde und was man ihm alles angetan hat. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn er geschrieben hätte, einer kommt den anderen mit Kritik zuvor. Das ist das, was wir gerne machen, ne? Das leben wir. Da haben wir gar kein Problem mit. Aber dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen, zuvorkommen heißt, ich bin schneller als der andere. Meine Ehrerbietung kommt schneller raus als deine. Das heißt zuvorkommen. Da haben wir noch viel Luft nach oben. Und jetzt hört sich das alles ganz gut an und ich vermute, da kann man nicht viel gegen sagen. Ist ja auch biblisch und so, da kann man eh nie gegen was sagen. Aber jetzt wissen wir ja, dass unser Alltag an vielen Stellen völlig anders aussieht. Dass wir das nicht wirklich leben. Und es macht ja auch überhaupt keinen Sinn, in einem Gottesdienst sozusagen eine Sonntagspredigt zu halten, ein Idealbild von Christseins zu malen, wie es uns im Neuen Testament tatsächlich gezeigt wird, um dann hinterher nach dem Gottesdienst zu sagen, das ist zu schön, um wahr zu sein. Oder zu wahr, um schön zu sein. Wo sitzen denn die Sperren? Wo sitzen denn dann die Erfahrungen, die uns immer wieder das so schwer machen, diese Dinge in den Alltag zu übertragen? Dass wir den Hintern nicht hochkriegen, hätte ich fast gesagt. Habe ich aber nicht. Da ist ja so viel Frust und Resignation. So, dass man sagt, ich habe das schon verstanden. Und eigentlich will ich das ja auch. Eigentlich will ich das. Und das sehe ich auch so für mich und mein Leben. Und ich habe vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht danach. Aber ich schaffe das nicht. Ich habe immer den Eindruck, wenn dieses Wort Hingabe oder irgendetwas anderes in diese Richtung auftaucht, dann blockiert mich da was. Da sitzt aber bei mir eine Sperre. Dass ich immer den Eindruck habe, da kommt jemand und der will was. Der verlangt was von mir. Und ich habe diese Erfahrung noch gar nicht gemacht, dass Hingabe so etwas wie eine Lebensbefreiung und eine Lebenserfüllung sein kann. Weil ich schaff's ja doch nicht. Und dann sind andere in der Gemeinde, die sagen, ja, warum eigentlich immer ich? Ich will das ja durchaus mal leben mit der Hingabe. Aber wenn gefragt wird, wer arbeitet denn mit und man geht nicht schnell genug einen Schritt zurück, dann hat man schon wieder irgendeinen Job an der Backe. Warum eigentlich immer ich? Und offensichtlich kriegen die anderen das ja geregelt, dass ihnen sehr viel einfällt, um an ganz bestimmten Stellen eben nicht dabei sein zu müssen. Die sind ja ganz kreativ. Warum immer ich? Und schon ist der Frust da und die Enttäuschung da und man fragt sich, ja, muss das denn eigentlich so sein? Gibt es noch mehr Enttäuschung und Ärger außerhalb der Gemeinde? Dann kommt vielleicht von außen der Vorwurf, ja, ihr redet ja bloß von diesen Dingen, aber guckt euch mal an, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr miteinander redet. Und da ist ja auch was dran. Denn ich denke, wir werden als Gemeinde, wir werden als Christen sehr genau beobachtet. Die Leute kriegen das schon mit, ob das zusammenpasst, was wir am Sonntag hier reden und das, was wir ab Montagmorgen wieder leben. Kriegen die sehr wohl mit. Die Frage ist also, und das gehört hier mit hinein, wie gehen wir mit diesem Defizit jetzt um? Wie gehen wir mit diesen Erfahrungen des Misslingens um, wo es eben nicht gelingt, in den Alltag das Ganze mit hineinzunehmen? Und da gibt es eine ganz große Gefahr für uns persönlich, jeden Einzelnen, aber auch als Ganzes, als Gemeinde. Und die besteht darin, dass wir das akzeptieren und hingehen, auch öffentlich, manche Kirchen haben das schon gemacht, und laut sagen, das lässt sich ja gar nicht mehr leben. Unserer heutigen Zeit sowieso schon nicht mehr und schwierig war es ja eh schon. Das heißt, wir versuchen uns so zu retten, dass wir als Christsein auf das reduzieren, was wir als lebbar und für möglich halten. Das geht. Das kann man machen. Ich gehe schon seit langem mit einem bestimmten Predigttext schwanger und ich traue mich nicht, den in dieser Gemeinde zu verkündigen. Auch in keiner anderen Gemeinde. Weil der hat es dermaßen in sich. Vielleicht kommt es irgendwann noch, ich weiß es nicht. Im Moment bin ich dazu noch nicht bereit. Und das ist es. Ja, dann nehme ich eben was raus. Dann formuliere ich das eben anders. Und dann lege ich das anders aus. Und dann sage ich am besten auch, aus diesem Gebet von Thomas von Aquin müsste man doch diese Zeile rausstreichen. Dich wahrhaftig erkennen und vollkommen erfüllen. Das ist doch viel zu hoch, der Anspruch. Wie soll ich dich denn wahrhaftig erkennen? Und selbst wenn ich könnte, wie soll ich das vollkommen erfüllen? Das kann doch kein Mensch leben. Dann nehme ich das raus. Reduzieren das Christsein auf das, was wir für möglich halten, um aus der Spannung herauszukommen, dass die Hingabe an Jesus wirklich Lebenserfüllung sein kann. Und ich habe das so erlebt, als ich Christ wurde, war das genau so. Ich bin als Jugendlicher in die Gemeinde reingerutscht und ich habe mir das alles angeschaut. Ich habe auch schon in der Jungschar mitgearbeitet, da war ich noch gar kein Christ. Und ich hatte einen Freund, den habe ich bis heute, mein ältester Freund, den ich habe, der Shorty, heißt eigentlich Thomas, heißt Shorty, weil er so klein ist. Ja, es ist diskriminierend, ich weiß, aber ist egal. Also für uns ist es egal, für Shorty ist es egal, der kann damit leben. Hallo Shorty, falls du es guckst. Und wir haben viel miteinander unternommen und wir waren gemeinsam im Jugendkreis und er hat mir sehr viel vom Glauben vermittelt, er war schon länger dabei und hat mir das vorgelebt, auch ich habe sehr, sehr von ihm profitiert. Und dann wurde ich auf einer Jugendfreizeit in Schweden Christ und der Erste, dem ich das erzählte, war natürlich mein Freund Shorty. Das war ganz logisch, weil das mein Ansprechpartner war. Und dann bin ich auf ihn zugegangen, habe zu ihm gesagt, du Thomas, wow, da hat sich was verändert in meinem Leben und wow, und dann habe ich geschwärmt und wow, ihr kennt das vielleicht. Dann habe ich ihm so einiges erzählt und weißt du, irgendwann guckt er mich so ganz nachdenklich mit einem leichten Grinsen an und sagt, das legt sich wieder. Das ist bis heute, wenn er, vielleicht hört er irgendwann mal die Predigt da, das ist bis heute der einzige Vorwurf, den ich mit Shorty machen kann, dass der Satz, der war echt nicht gelungen. Da reden wir manchmal drüber, wenn wir uns sehen. Da kommt ihr hoch. Das ist interessant, ne? Dass wir das uns 40 Jahre lang behalten haben, diesen Satz, diesen Ausspruch. Keine Angst, das legt sich wieder. Dein Enthusiasmus, das legt sich wieder. Deine Leidenschaft für Jesus, ah, das legt sich alles wieder. Das, du kommst schon wieder runter und dann wird das alles völlig normal. Ist das nicht erschreckend, ihr Lieben? Ja, nee, nicht ganz einig, okay. Das war das Wort zum Sonntag. Matthias, hab keine Angst, das legt sich wieder. Das ist diese Gefahr, dass man hingeht und sagt, komm, wir reduzieren unser Christsein einfach auf das, was wir können, was wir für Möglichkeiten und dann sind wir doch aus dem Schneider. Jesus möchte uns zu einem völlig anderen Weg ermutigen. Er möchte uns ermutigen. Er tritt uns da nicht die Tür ein und sagt, du musst. Ja, da waren wir wieder beim Muss. Haben wir ja gesagt, ist kein Muss-Hingabe. Aber er möchte uns ermutigen. Er möchte sagen, du, da gibt's noch mehr. Du musst nicht alleine leben. Ich schenke dir sogar noch Gemeinde. Wie auch immer die aussieht. Ja, lest mal Kirchengeschichte, wie unterschiedlich Gemeinde ausgesehen hat. Lest mal das Vorwort vom Rainer Becker im neuen Missionsmagazin. Da schreibt er von Hausgemeinden, vom Ursprung. Das ist Gemeinde, wo 2, 3 Leute zusammensitzen, das ist Gemeinde. Und wo 5000 zusammenkommen, ist Gemeinde. Gott hat uns das gegeben, damit wir miteinander so umgehen, so reden, dass wir uns ermutigen, diese Hingabe als Lebenserfüllung wirklich zu begreifen. Ich muss nichts allein bewältigen, sondern Gott schenkt mir Menschen an die Seite, mit denen ich reden kann. Damit du das leben kannst, was ich von dir möchte. Und wenn wir so als Christen miteinander leben, dann hat das tatsächlich immer dieses Ziel, dass wir Menschen an Jesus binden. Nicht Jesus an eine Gemeindeform binden. Das ist das Schlimmste, was wir machen können. Christen und Jesus selber an eine bestimmte Form binden. Dann sind wir durch. Dann gibt es da keinen Bewegungsspielraum mehr. Dann ist keine Weite mehr drin. Dann haben wir es so eingehängt. Da muss man dem anderen vielleicht ermutigen. Dem anderen muss man bremsen, weil er zu viel macht. Dem anderen muss ich sagen, dass er seine Gaben einsetzen soll und sie nicht vergraben soll. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Aber das Ziel dieser Gespräche wird immer sein, dass wir, jeder einzelne von uns, die Erfahrung macht, wenn wir unser Leben diesem Herrn zur Verfügung stellen, dann haben wir ein erfülltes Leben. Und das Ganze endet immer in dieser Erfahrung, den letzten Vers von dem Gebet, den ihr nicht drauf habt. Lass mich immer auf dich hoffen, liebreicher Gott meines Lebens. Ich wünsche mir für mich persönlich, dass ich davon immer mehr geprägt werde. Und ich wünsche dir das auch. Aber vom Wünschen wird es noch nicht. Wir können uns viel wünschen. Aber wir müssen machen. Wir müssen hören, was der Geist Gottes sagt. Ja? Das ist ein biblisches Wort. Hört, was der Geist Gottes den Gemeinden zu sagen hat. Offenbarung. Wir müssen hören, verstehen, zumindest ansatzweise verstehen. Ganz werden wir Gott nie verstehen, aber ansatzweise verstehen. Und dann bitte ins Tun kommen. Solange wir da nicht hinkommen, können wir uns viel wünschen. Dazu können wir uns gegenseitig ermutigen und helfen, diesem Herrn wirklich zu vertrauen. Ich möchte mit uns beten. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass wir uns nicht an diesen Dingen vorbei mogeln müssen. Dass wir uns selber nichts vormachen, denn wir entdecken ja oft genug, wie angefochten wir sind. Sondern dass wir da ganz andere Dinge haben, die uns auch, ja, die uns scheinbar erfüllen. Und dass wir oft auch genug Angst haben, dass du etwas von uns willst und dass du uns überforderst. Und ich bitte dich ja, dass du uns diese Erfahrung machen lässt, dass du uns beschenken willst und dass du uns befreien willst. Und da, wo du uns zu dir rufst, da willst du unser Leben reich machen. Hilfe, dass jeder von uns das entdecken kann und auch gemeinsam als Gemeinde, dass wir dich entdecken und darüber froh werden. Verleihe mir, allmächtiger Gott, dass ich alles, was dein Wille ist, über mein Leben umsichtig erforsche, wahrhaftig erkenne und vollkommen erfülle. Ordne mein Leben so, wie es dir zur Ehre und mir zum Heil sein kann. Und lass mich immer auf dich hoffen, liebreicher Gott meines Lebens. Amen.